Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ja, ich möchte die heutige Predigt mit euch beginnen. Wie ihr es kennt von mir, habe ich euch auch wieder ein paar Schauspieler mitgebracht. Heute ist es aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger, denn das ist ein nicht so bekannter Film, auch die Schauspieler nicht so bekannt. Vielleicht kennt der ein oder andere den Schauspieler rechts, den könnte man noch erkennen, wenn ihr viel in Hollywood unterwegs seid. Nee, Freeman ist es nicht, es ist Jamie Foxx tatsächlich. Und der Schauspieler im Vordergrund, nicht so bekannt, heißt Michael Jordan. Also nicht der Sportler, sondern tatsächlich ein anderer Michael Jordan. Und die zwei, beziehungsweise hier diese drei Personen, die haben mal in einem Film mitgespielt. Ich vermute, wenn ich so in die Reihen gucke, ihr werdet die nicht erraten, dann verrate ich es euch auch gerne. Der Film heißt Just Mercy. Also übersetzt, nur Gnade, just mercy. Und worum geht es in dem Film? Der Film ist so ein Gerichtsdrama, so würde ich es mal beschreiben. Also ein Film, wo es eigentlich viel darum geht, was vor Gericht passiert. Und diese Person links im Bild, gespielt von Jamie Foxx eben, das ist ein unschuldig verurteilter Verbrecher. Also wurde des Mordes angeklagt, aber ist eigentlich völlig unschuldig. Und die Person links im Bild, gespielt von Michael Jordan, der spielt den Anwalt, der jetzt versucht, diesen ungerecht verurteilten Verbrecher wieder aus dem Gefängnis rauszuholen. Also da ist einer, der versucht, da wirklich die Gerechtigkeit durchzusetzen, wo nur Ungerechtigkeit eigentlich durchgeführt wurde. Und ich finde, das passt auch recht gut zum heutigen Bibeltext, und das Predigtthema heute lautet Gottes Ruf zur Gerechtigkeit. Und da möchte ich mit euch weiter in dem Psalm voranschreiben. Wir sind jetzt bei Psalm 82 mittlerweile angelangt. Und wir lesen den gemeinsam mal durch. Der Psalm ist ein bisschen kürzer. Ich wollte heute die Predigt auch einen Ticken kürzer halten, weil es ist ja warm genug. Und wir lesen einmal zusammen den Psalm, besteht nur aus 8 Versen. Und es beginnt mit Vers 1, ein Psalm Asafs. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie Menschen und fallen wie einer der Fürsten. Mache dich auf, o Gott, richte die Erde, denn du bist der Erbherr über alle Völker. Das war's schon. Das ist Psalm 82. Wie gesagt, eigentlich relativ kurz. Und ich finde es interessant, wenn wir jetzt die ersten 2 Verse uns mal nur betrachten, da wird Gott uns ja als Richter erstmal vorgestellt. Und gerade im Vers 1 und 2, da ist etwas Besonderes, das können wir im Deutschen gar nicht so wirklich lesen oder das ist schwer zu übersetzen oder rüberzubringen. Denn da versteckt sich so ein hebräisches Wortspiel drin in diesen ersten 2 Versen. Ich versuche euch mal wörtlich den ersten Vers hier einfach wiederzugeben. Da steht eigentlich, Elohim steht in der Versammlung Els, mitten unter den Elohim richtet er. Ja, also wenn ihr da schon so mithört, da seht ihr, dieses Wort Elohim wird hier öfters genannt. Also das in der Mitte ist dann die Kurzform El. Und wenn man das so ein bisschen sich genauer anschaut, dann weiß man jetzt, okay, weil hier das erste Elohim in Singular steht, also Einzahl, dann ist Gott selbst damit gemeint. Und das zweite, das hintere Elohim, das ist im Plural, das sind eigentlich Götter. Also der Plural von Gott ist ja Götter, aber es meint in unserem Zusammenhang, dass damit Richter und Mächtige gemeint sind, also Menschen. Menschen, die als Richter oder einflussreiche, mächtige Personen eingestellt sind. Und das Wortspiel, das hier eigentlich darin so ein bisschen versteckt ist, lautet eigentlich: Gott richtet Gott. Beziehungsweise Gott richtet Götter, weil das zweite im Plural steht. Und die Frage ist, wie lautet denn das Urteil, das Gott Gott erteilt, also Gott den Göttern erteilt? Das hatten wir in Vers 2 gerade, mitten unter den Elohim richtet er: Bis wann werdet ihr ungerecht richten? Das ist die Frage, die der Richter diesen Richtern stellt. Und hier sehen wir eben auch, das Wortspiel geht ein bisschen weiter, denn das Richten wird auch zweimal genannt. Und da ist eben Gott richtet Gott oder die Götter eben. Und das zweite ist dann eben die Mächtigen oder die Götter, die richten eben ungerecht. Das ist das, was hier deutlich wird an Information. Und wir merken, dieses Wortspiel, was da angedeutet ist, das sind Doppelungen, eben Gott, Gott, also Elohim, Elohim und richten, aber diese Doppelungen zeigen einen Kontrast auf. Also eigentlich sollte das gescheit widerspiegeln, aber es wird deutlich im Text, es ist eine Doppelung und das andere, also das zweite, was genannt wird, das ist ein Kontrast, der nicht passt, der funktioniert nicht. Da ist ein Fehler im System, könnte man sagen. Die Richter, die eigentlich Recht sprechen sollen, werden selbst hier vor Gericht gestellt. Also es wird, eigentlich sitzt der Richter ja auf dem Richterstuhl, aber jetzt wird es hier umgekehrt, der Richter wird auf die Anklagebank gesetzt. Und das soll auch nochmal diese Doppelung verdeutlichen, dass hier ein Platz getauscht wird und dieser Kontrast nochmal deutlich wird. Das ist dieses hebräische Wortspiel. Ja, die Frage ist, was möchte Gott uns hiermit jetzt eigentlich sagen? Gott möchte uns hier eine Sache deutlich machen. Wenn wir sehen, dass hier Richter vor Gericht gestellt werden, dann bedeutet das, und das ist auch der erste Punkt, Verantwortung bedeutet Rechenschaft vor Gott. Das macht dieser erste Vers hier deutlich. Verantwortung bedeutet Rechenschaft vor Gott. Ja, jetzt ist die große Frage, was hat das mit uns zu tun? Wo sind wir denn schon Richter? Also ich glaube, die wenigsten von uns haben Jura studiert. Alois, du bildest da eine große Ausnahme. Ich hoffe, sonst vergesse ich hier keinen. Aber Alois, ich glaube, du warst auch kein Richter in deiner Laufbahn, oder? Also da könnte Alois auch berechtigt fragen, ja, wo bin ich denn schon Richter? Ja. Also was hat das mit uns zu tun? Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ja, wo gibt es denn Situationen, wo wir denn uns vielleicht doch zu Richtern aufschwingen? Vielleicht ja auf der Arbeit oder vielleicht sogar in der Familie oder vielleicht unter unseren Freunden und Bekannten oder Social Media heutzutage für die ganz Modernen. Da glaube ich, hat man auch oft Situationen, wo man über andere urteilt oder vielleicht sogar in der Gemeinde. Ich glaube, wenn wir so weiter drüber nachdenken, müssen wir uns eingestehen, dass alles sind verantwortliche Bereiche, in denen wir doch sehr schnell zu Richtern irgendwie werden können. Ich finde es interessant, Jesus selber sagt in Matthäus 7, wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Das sagt er zum ganz einfachen Volk. Wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge, aber nimmst du nicht wahr? Und wie gesagt, Jesus sagt das zu ganz einfachen Menschen, die auch weit davon entfernt waren, Richter zu sein. Wir merken also, Gott stellt uns hier die Frage, wie richten wir in unseren Verantwortungsbereichen? Verantwortung bedeutet Rechenschaft vor Gott. Denn das Maß, mit dem wir andere messen, legt Gott auch an uns an. Egal, ob wir jetzt in Richterposition sind oder nicht, wir werden immer in Situationen kommen, wo wir über andere urteilen und richten. Und da müssen wir uns bewusst sein, dieses Maß wird Gott auch an uns anlegen. Ich habe euch hier eine kurze Geschichte dazu mitgebracht. Ich hatte sie schon mal vor längerer Zeit, aber die passt einfach zu gut, finde ich hier. Die musste ich einfach wiederbringen. Die Geschichte heißt Ein gutes Urteil. Und da geht es um den ehemaligen Bürgermeister von New York. Und genau, der ehemalige New Yorker Bürgermeister LaGuardia vertrat manchmal den Polizeirichter. Eines kalten Wintertages führt man ihm einen abgerissenen alten Mann vor. Er hat aus einer Bäckerei Brot gestohlen. In der Vernehmung gab der Mann den Diebstahl zu und gab an, er habe das Brot nur gestohlen, weil seine Familie am Verhungern sei. Der Bürgermeister sprach das Urteil, denn das Gesetz erlaubte keine Ausnahme, so verurteilte er den armen Mann zur Zahlung von $10, damit er seine Strafe auch bezahlen könnte und auch freikam. Aber dann wandte er sich an die Zuhörer im Gerichtssaal. Und zu ihrer Überraschung sagte LaGuardia: Und nun verurteile ich jeden Anwesenden im Gerichtssaal zu einer Geldbuße von 50 Cent. Und zwar dafür, dass er in einer Stadt lebt, in der ein Mann Brot stehlen muss, um seine Familie vor dem Hungerstod zu bewahren. Herr Gerichtsdiener, kassieren Sie die Geldstrafen zugleich und übergeben Sie dem Angeklagten das Geld. Der Hut machte nun die Runde und der alte Mann konnte mit fast $50 in der Tasche den Gerichtssaal verlassen. Ein gutes Urteil, das uns an unsere Verantwortung füreinander erinnert. Bevor wir einander richten und verurteilen, anklagen oder bestrafen, wollen wir füreinander einstehen und miteinander teilen. Autor ist leider unbekannt. Aber ich finde, das macht deutlich, hier hat ein Mann verstanden, das Maß, mit dem ich jemand anderen verurteile, wird eines Tages an mich angelegt. Darum kommt er zu dem Schluss, ein gnädiges Urteil zu fällen. Verantwortung bedeutet, Rechenschaft vor Gott ablegen zu müssen. Denn das Maß, mit dem wir andere messen, legt Gott auch an uns an. Wir gehen ein bisschen weiter, schauen uns die nächsten Verse an. Denn die große Frage ist ja natürlich, was fordert denn Gott von diesen schlechten Richtern, die er in den ersten zwei Versen so ja, jetzt auf die Anklagebank setzt? Und da lesen wir doch mal Vers 3 und Vers 4. Da sagt Gott zu denen: Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren, befreit den Geringen und Bedürftigen, er rettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Was ich ja so interessant finde hier in diesem Vers, Gott kreidet ja nicht an, wie sie die Macht einsetzen sollen, sondern für wen sie einsetzen sollen. Ich habe es euch mal hier rot markiert. Hier nennt Gott 6-mal Personengruppen, für wen das eigentlich eingesetzt werden soll. Geringe, Weise, Elende, Arme, Bedürftige. Die werden hier genannt. 6-mal. Und man stellt sich so die Frage, warum nennt Gott diese Personengruppen? Dazu müssen wir uns mal kurz in den Richter hineinversetzen zur damaligen Zeit. Stellt euch vor, ihr seid Richter damals gewesen oder wärt es gewesen. Und was wäre der Fall? Ihr hättet immer eine Stimme, auf die jeder hören würde. Jeder. Es gäbe sogar Leute, die hätten Angst vor euren Gerichtsurteilen. Das ist ja bis heute so. Also ihr hättet immer eine Stimme, die wird von jedem gehört, von jedem respektiert. Man hätte sogar Angst vor euren Urteilen. Und wenn wir uns jetzt diese Personengruppen anschauen und das vergleichen, dann wird uns klar, diese Menschen hatten keine Stimme. Auf die hat niemand gehört. Die konnten sich nicht wehren. Niemand hat sich für sie eingesetzt. Die waren völlig alleine dem ausgeliefert, was andere über sie bestimmen. Und da merken wir, das ist ein ganz klarer Kontrast zu dem, der in Richterposition steht. Diese Personen können sich nicht wehren zur damaligen Zeit. Und genau dort zeigt sich nach Gottes Maßstab echte Gerechtigkeit. Das macht Gott hier deutlich. Da ist sein Maßstab, wo Gerechtigkeit für ihn deutlich wird. Der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, die Größe eines Menschen zeigt sich im Umgang mit den Kleinsten. Die Größe zeigt sich im Umgang mit den Kleinsten. Auch hier stellen wir uns die Frage, was das für uns jetzt heute bedeutet. Könnte ja sein, dass ihr sagt, ja, ich kenne nicht so viele Bedürftige, Bettler, ja, sieht man auch immer seltener. Ich kann das gar nicht eigentlich machen, also ich kann das gar nicht umsetzen, was Gott hier so ein bisschen fordert. Auch da möchte ich so ein bisschen mal ein Szenario vielleicht euch vorschlagen. Vielleicht gibt es in unserer Umgebung jemanden, der übersehen wird, der sich schwer tut, der nie gewählt wird, der Außenseiter ist, über den gelacht wird oder vielleicht den alle meiden. Vielleicht gibt es so jemanden in deinem Umfeld. Und ich glaube, wenn wir lange genug drüber nachdenken, werden wir sagen müssen, ja, an der einen oder anderen Stelle wird jemand in unserem Umfeld sein, auf den irgendeiner dieser Punkte vielleicht zutrifft. Und dann ist die Frage nicht, wie denke ich über ihn, sondern die Frage ist, wie begegne ich ihm? Wie begegne ich so einem Menschen? Die Größe eines Menschen zeigt sich im Umgang mit den Kleinsten. Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 40 sehr passend, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die Größe eines Menschen zeigt sich im Umgang mit dem Kleinsten. Denn Gottes Maßstab für Größe ist die Liebe zu den Schwachen. Das macht uns Gottes Wort deutlich. Sein Maßstab ist die Größe, für Größe ist die Liebe zu den Schwachen. Auch hier habe ich eine Geschichte für euch mitgebracht. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Figur, ist aus einer Kindermärchenerzählung so ein bisschen. Weiß jemand, wie diese Figur heißt? Ist ähnlich wie Pinocchio, nur ein bisschen anders. Nee, das ist Punchinello. Jetzt fällt der Groschen. Punchinello ist eine Holzfigur, erfunden von Max Lucado tatsächlich. Und da gibt es eine interessante Begebenheit. Denn Chinas Ein-Kind-Politik hat eine harte Art, die Schwachen auszusortieren. Jungen werden Mädchen vorgezogen, gesunde Babys stehen über den Beeinträchtigten. Chinesische Kinder, die weder sprechen noch hören können, haben kaum eine Chance auf ein gesundes, produktives Leben. Jede Botschaft vermittelt ihnen, du spielst keine Rolle. Wenn also jemand das Gegenteil behauptet, dann schmelzen diese Kinder dahin. Der chinesische Missionar John Bentley beschreibt einen solchen Moment. Gehörlose Waisenkinder in der Provinz Henan erhielten eine Mandarin-Übersetzung eines Kinderbuches mit dem Titel »Du bist einmalig«. Das ist eben von Max Lucado die Geschichte von Punchinello. »Du bist einmalig«, im Englischen »You are special«. Die Geschichte beschreibt Punchinello, einen Holzmenschen in einem Holzdorf aus Holzmenschen. Und die Dorfbewohner hatten immer die Angewohnheit, den Erfolgreichen die Sterne zu geben, aber den Zurückgebliebenen, den hat man Punkte aufgeklebt. Und Punchinello hatte so viele Punkte, dass die Leute ihm ohne Grund noch mehr Punkte aufgedrückt haben. Einfach runtergemacht haben. Doch dann traf Punchinello Eli, seinen Schöpfer. Und Eli baute ihn auf und sagte zu ihm, er solle die Meinung der anderen ignorieren. Ich habe dich gemacht, erklärte er, ich mache keine Fehler. Punchinello hatte solche Worte noch nie gehört. Als er es tat, begannen alle seine Punkte abzufallen. Und als die Kinder im chinesischen Waisenhaus diese Worte hörten, begann sich ihre Welt zu verändern. John Bentley beschreibt den Moment: Als diese Bücher zum ersten Mal an die Kinder und das Personal der Gehörlosenschule verteilt wurden, passierte etwas höchst Seltsames. An einem bestimmten Punkt fingen alle an zu weinen. Ich konnte diese Reaktion nicht verstehen. Amerikaner sind einigermaßen an den Gedanken der positiven Bestärkung gewöhnt, nicht so in China. Und ganz besonders nicht diese Kinder, die praktisch verlassen und von ihren leiblichen Eltern als wertlos angesehen wurden, weil sie kaputt geboren wurden. Als beim Lesen der Gedanke durchdrang, dass sie einzigartig sind, einfach weil sie von einem liebevollen Schöpfer erschaffen wurden, da fingen alle an zu weinen. Ich finde, die Geschichte macht so schön deutlich, wie wichtig Gott diese schwachen Menschen sind. Die, die bei uns zurückgeblieben sind. Da zeigt sich der Maßstab für Gottes Liebe. Die Größe eines Menschen zeigt sich im Umgang mit den Kleinsten. Denn Gottes Maßstab für Größe ist die Liebe zu den Schwachen. Wir schauen uns noch die letzten vier Verse noch einmal an. Die gehen wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Vers 5 nochmal. Aber sie erkennen nichts, also die Richter, sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Mache dich auf, o Gott, richte die Erde, denn du bist der Erbherr über alle Völker. Das sind so die letzten vier Verse nochmal. Wir gehen die einmal kurz einzeln durch. Wir schauen uns Vers 5 an. Sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Was uns hier beschrieben wird, sind eigentlich nur die Folgen dieser ungerechten Herrschaft durch die Richter. Da wanken alle Grundfesten der Erde. Wenn die Gerechtigkeit verschwindet, dann merkt man immer, dann verlieren Menschen Vertrauen und dann gewinnen nur noch die Starken und leiden tun immer nur die Schwachen. Und man merkt, die Ordnung Gottes gerät ins Wanken. Die Grundfesten der Erde wanken. Dann geht es weiter, Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Und dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Hier merkt man, Gott macht deutlich, da war eigentlich eine ganz, ganz hohe Berufung. Er gibt ihnen ja sogar den eigenen Namen, Elohim, wie in Vers 1 deutlich wurde. Er hat gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Ihr seid so hoch berufen. Und dennoch versagt ihr und deswegen wird euer Fall sehr, sehr tief sein. Gott hatte diesen Menschen Würde verliehen. Sie sollten seine Vertreter sein bei den Schwachen. Sie sollten Gottes Charakter widerspiegeln. Aber sie lebten nicht nach ihrer Berufung, die Gott für sie vorhergesehen hat. Da war eine ganz hohe Berufung und ein ganz tiefer Fall. Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, dass Jesus genau diesen Satz auch zitiert und beansprucht und das auch zu den Pharisäern sagt, die eben genau in dieser Position der Richter und der Verantwortlichkeit waren. Die hätten das eigentlich alles widerspiegeln sollen, diese Liebe zum Schwachen. Aber sie wollten nicht nach ihrer Berufung leben. Und Jesus sagt auch in Lukas 12, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Und dann kommt jetzt der letzte abschließende Vers. Vers 8. Mache dich auf, o Gott, richte die Erde, denn du bist der Erbherr über alle Völker. Wir haben bisher gesehen, der Psalm macht deutlich, die menschlichen Richter, die hier beschrieben wurden, die scheitern alle. Die sind alle gescheitert in diesem Psalm. Die haben nicht Gottes Berufung gelebt, die er von ihnen erwartet hat. Die menschlichen Richter scheitern. Aber jetzt lesen wir hier in Vers 8 von einem, der sich aufmachen soll. Mache dich auf. Und jetzt soll sich hier jemand aufmachen, der was tut, der eben die Schwachen schützt, der die Verlorenen sucht, der die Sünder verteidigt, der die Kranken heilt und der die Ausgestoßenen wiederherstellt. So einer wird jetzt losgeschickt. Und da wissen wir, von wem die Rede ist. Wenn ihr nicht sicher seid, dann macht es spätestens 1. Johannes 5 sehr deutlich. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Hier wird Gottes Sohn geschickt. Jesus Christus, der macht sich auf, um all das zu erfüllen, was Gott von den Richtern eigentlich verlangt. Das ist auch der dritte und letzte Punkt. Unsere Hoffnung liegt im gerechten Richter Jesus Christus. Wo menschliche Gerechtigkeit endet, beginnt seine gerechte Herrschaft. Das macht uns sein Wort deutlich. Wo der Mensch die Gerechtigkeit, wo die endet, da beginnt seine gerechte Herrschaft. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht. Passt nicht ganz 100% zum dritten Punkt, aber sie passt irgendwie doch. Also ihr werdet es merken. Und ich fand die Geschichte einfach so gut. Habe ich einfach mal ein KI-Bild erstellen lassen. Das veranschaulicht das relativ schön. Ich muss jetzt gucken, ob das gut lesbar ist. Ich muss einmal kurz das Mikrofon wechseln, weil ich muss vom großen Bildschirm ablesen. Ja, wir haben den Technik-Setup ist noch nicht so weit, ich kann es da vorne noch nicht so gut ablesen, deswegen lese ich euch einmal vom großen Bildschirm vor. Die Geschichte heißt Schon alles bezahlt. Nachdem ich ein anständiges Leben auf der Erde geführt hatte, ging meine Zeit dort langsam zu Ende. Das Erste, woran ich mich nach meinem Tod erinnere, ist, dass ich auf einer Bank in einem Wartezimmer saß, und zwar in einer Art Gerichtsgebäude. Die Türen gingen auf und ich wurde angewiesen, einzutreten und am Tisch der Verteidigung Platz zu nehmen. Als ich mich umsah, entdeckte ich auch den Ankläger, ein finster, dreinblickender Mann, der mich gemein anstarrte. Er war mit Sicherheit die böseste Person, die mir jemals unter Augen gekommen war. Ich nahm Platz und sah, dass zu meiner Linken mein Anwalt saß, ein freundlich, sanft wirkender Mann, dessen Äußeres mir irgendwie bekannt vorkam. Die Tür in einer der Ecken des Saals schwang auf und mit wehender Robe kam der Richter herein. Er hatte eine ehrfurchtgebietende Ausstrahlung. Als er den Raum durchquerte und ich musste ihn einfach anschauen. Als er hinter dem Richtertisch Platz genommen hatte, sagte er, die Sitzung ist eröffnet. Der Staatsanwalt erhob sich und sagte, mein Name ist Satan und ich bin hier, um zu beweisen, dass dieser Mann in die Hölle gehört. Dann führte er seine Behauptungen weiter aus, indem er Lügen wiedergab, die ich benutzt hatte, Dinge benannte, die ich gestohlen hatte und berichtete, wie ich in der Vergangenheit andere betrogen hatte. Satan erzählte auch von anderen Missetaten, die in meinem Leben vorgekommen waren. Und je länger er sprach, desto tiefer sank ich auf meinem Platz in mir zusammen. Mir war das alles so peinlich, dass ich niemanden ansehen konnte. Selbst meinen eigenen Anwalt nicht. Besonders als der Teufel auch von den Sünden berichtete, die ich bereits völlig vergessen hatte. Ebenso wütend wie auf Satan, der all diese Sachen über mich erzählte, war ich auch auf meinen Anwalt, der einfach nur schweigend dasaß und absolut nichts zu meiner Verteidigung hervorbrachte. Ich wusste, dass ich all diese Dinge getan hatte, aber hatte ich in meinem Leben doch schließlich auch Gutes getan? Konnte das nicht wenigstens den Schaden wettmachen, den ich angerichtet hatte? Satan kam wutschnaubend zum Ende und sagte, dieser Mann gehört in die Hölle. Er ist all dessen schuldig, was ich hervorgebracht habe. Und es gibt niemanden, der das Gegenteil beweisen könnte. Heute wird endlich der Gerechtigkeit Genüge getan. Als mein Anwalt an der Reihe war, fragte er zunächst, ob er kurz an den Richtertisch treten dürfte. Der Richter gestattete es, trotz vehementer Proteste Satans, und bat ihn, hervorzutreten. Als mein Anwalt aufstand und vortrat, konnte ich ihn in seiner ganzen Großartigkeit und Majestät sehen. Jetzt wurde mir auch klar, weshalb er mir so vertraut vorgekommen war. Es war Jesus, von dem ich vertreten wurde, mein Herr und Erlöser. Er stand jetzt vor dem Richtertisch und sprach leise mit dem Richter. Dann wandte er sich um und sagte, Satan hat recht mit der Aussage, dass dieser Mann gesündigt hat. Ich leugne all die Anschuldigungen nicht und es stimmt, dass der Lohn für die Sünde der Tod ist und dass dieser Mann Strafe verdient hat. Jesus atmete tief ein, wandte sich dann mit ausgestreckten Armen an den Richter. Aber ich bin am Kreuz gestorben, damit dieser Mann ewiges Leben hat. Und er hat mich als Erlöser angenommen. Deshalb gehört er mir. Mir gehört er. Und weiter sagte mein Herr, sein Name steht im Buch des Lebens geschrieben und niemand kann ihn mir wieder entreißen. Satan begreift immer noch nicht, dass dieser Mann nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit erhalten soll. Als Jesus sich widersetzte, verhielt es sich ganz ruhig. Sah dann seinen Vater an und sagte, es braucht nichts mehr getan zu werden, ich habe schon alles vollbracht. Der Richter hob seine gewaltige Hand, ließ den Hammer niedersausen und sagte mit gebieterischer Stimme, dieser Mann ist frei. Seine Strafe ist bereits vollständig für ihn bezahlt worden. Der Fall ist abgeschlossen. Als mein Herr mich wegführte, konnte ich noch hören, wie Satan tobte und wütete, ich gebe nicht auf, den nächsten Fall gewinne ich. Als Jesus mir Anweisungen gab, wohin es als nächstes gehen sollte, fragte ich ihn, hast du schon jemals einen Fall verloren? Er lächelte liebevoll und antwortete dann, jeder, der zu mir gekommen ist, und mich gebeten hat, ihn zu vertreten, hat dasselbe Urteil bekommen wie du. Schon alles bezahlt. Das ist die Abschlussgeschichte. Und ich fand, sie passt einfach gut, auch wenn es nicht so ganz zum dritten Punkt passt. Aber es macht deutlich, wie Jesus für uns eintritt vor Gericht und für uns ungerechte Sünder seine Liebe zeigt, um uns zu sich zu holen und uns zu verteidigen. Und somit erfüllt Jesus diesen gerechten Richteranspruch, den Gott hat. Unsere Hoffnung liegt im gerechten Richter Jesus Christus. Wo menschliche Gerechtigkeit endet, da beginnt seine gerechte Herrschaft. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Als erstes hatten wir festgehalten, Verantwortung bedeutet Rechenschaft vor Gott. Denn das Maß, mit dem wir andere messen, legt Gott auch an uns an. Der zweite Punkt war, die Größe eines Menschen zeigt sich im Umgang mit den Kleinsten. Denn Gottes Maßstab für Größe ist die Liebe zu den Schwachen. Und der dritte und letzte Punkt. Unsere Hoffnung liegt im gerechten Richter Jesus Christus. Wo menschliche Gerechtigkeit endet, da beginnt Gottes gerechte Herrschaft. Amen.